Die Zeit, es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Unter dem Titel Ansturm gegen die Grenze liest Bodo Primus Auszüge aus den Tagebüchern von Franz Kafka in einer Auswahl, die Heinz Ludwig Arnold besorgte. Heute können Sie die zweite von 7 Sendungen hören. Kafkas Tagebuch setzt im Jahr 1910 ein, ebenso wie unsere Auswahl. Der Autor ist 27 Jahre alt. In den ersten Monaten des Jahres 1911 besucht er in seiner Funktion als Angestellter der Prager Arbeiterunfallversicherungsanstalt verschiedene Betriebe in Böhmen. Normalerweise arbeitet er im Prager Büro von Montag bis Sonnabend 6 Stunden täglich von 8 bis 14 Uhr. Der Beruf kostet ihn nicht nur Zeit und Kraft, denn da er sich ihm intensiv widmet, beraubt er ihn vor allem der kontinuierlichen Möglichkeit zum Schreiben. Aber nicht nur beim Schreiben ist Kafka zögerlich und skrupelhaft, sondern auch bei der Publikation seiner Texte. Häufig muss sein Freund Max Brod ihn dazu drängen. Schreiben heißt für Kafka nicht in erster Linie Schriftsteller sein, sondern als Mensch und gesellschaftliches Wesen existieren. Seiner Familie bleibt er gleichwohl zeitlebens fremd. Was in seinem Brief an den Vater von 1919 kulminiert, deutet sich schon in den Tagebuchnotizen von 1911 an. Schreibend wird Kafka sich bewusst, dass er aus seiner Familie ausgestoßen ist, dass er außerhalb der Norm lebt und sich in seiner Besonderheit erkennen und anerkennen muss. Die Verstoßung aus der Familie begreift er als Verstoßung aus der Gesellschaft, als ein Zurückgeworfensein auf sich selbst, eine Vereinzelung, die er nur schreibend zu bewältigen vermag. Es ist ein Kreislauf, den seine Tagebücher nicht anders als seine Romane und Erzählungen unaufhörlich widerspiegeln. Hören Sie wieder Bodo Primus.
7. Januar 1911. Wie durch Zauberei, denn weder äußere noch innere Umstände, die jetzt freundlicher sind als seit einem Jahr, hinderten mich, wurde ich während des ganzen freien Tages, es ist ein Sonntag, vom Schreiben abgehalten. Einige neue Erkenntnisse über das Unglückswesen, das ich bin, sind mir tröstend aufgegangen. 12. Januar. Ich habe vieles in diesen Tagen über mich nicht aufgeschrieben, teils aus Faulheit. Ich schlafe jetzt so viel und fest bei Tag, ich habe während des Schlafes ein größeres Gewicht, teils aber auch aus Angst, meine Selbsterkenntnis zu verraten. Diese Angst ist berechtigt, denn endgültig durch Aufschreiben fixiert, dürfte eine Selbsterkenntnis nur dann werden, wenn dies in größter Vollständigkeit bis in alle nebensächlichen Konsequenzen hinein sowie mit gänzlicher Wahrhaftigkeit geschehen könnte. Denn geschieht dies nicht, und ich bin dessen jedenfalls nicht fähig, dann ersetzt das Aufgeschriebene nach eigener Absicht und mit der Übermacht des Fixierten das bloß Allgemeingefühlte nur in der Weise, dass das richtige Gefühl schwindet, während die Wertlosigkeit des Notierten zu spät erkannt wird. 19. Januar. Ich werde, da ich von Grund aus fertig zu sein scheine, im letzten Jahr bin ich nicht mehr als 5 Minuten lang aufgewacht, jeden Tag entweder mich von der Erde wegwünschen müssen oder aber, ohne dass ich darin auch die mäßigste Hoffnung sehen dürfte, von vorn als kleines Kind anfangen müssen. Ich werde es hierbei äußerlich leichter haben als damals, denn in jenen Zeiten strebte ich noch kaum mit matter Ahnung zu einer Darstellung, die von Wort zu Wort mit meinem Leben verbunden wäre, die ich an meine Brust ziehen und die mich von meinem Platz hinreißen sollte. Mit welchem Jammer, dem gegenwärtigen allerdings unvergleichbar, habe ich angefangen? Welche Kräfte verfolgten mich aus dem Geschriebenen tagelang? Wie groß war die Gefahr und wie wenig unterbrochen wirkte sie, dass ich jene Kälte gar nicht fühlte, was freilich mein Unglück im Ganzen nicht viel kleiner machte? Einmal hatte ich einen Roman vor, in dem zwei Brüder gegeneinander kämpften, von denen einer nach Amerika fuhr, während der andere in einem europäischen Gefängnis blieb. Ich fing nur hie und da Zeilen zu schreiben an, denn es ermüdete mich gleich. So schrieb ich einmal auch an einem Sonntagnachmittag, als wir bei den Großeltern zu Besuch waren und ein dort immer übliches, besonders weiches Brot mit Butter bestrichen aufgegessen hatten, etwas über mein Gefängnis auf. Es ist schon möglich, dass ich es zum größten Teil aus Eitelkeit machte und durch Verschieben des Papiers auf dem Tischtuch, Klopfen mit dem Bleistift, Herumschauen in der Runde unter der Lampe durch, jemanden verlocken wollte, das Geschriebene mir wegzunehmen, es anzuschauen und mich zu bewundern. In den paar Zeilen war in der Hauptsache der Korridor des Gefängnisses beschrieben, vor allem seine Stille und Kälte. Über den zurückbleibenden Bruder war auch ein mitleidiges Wort gesagt, weil es der gute Bruder war. Vielleicht hatte ich ein augenblicksweises Gefühl für die Wertlosigkeit meiner Schilderung, nur habe ich vor jenem Nachmittag auf solche Gefühle nie viel geachtet, wenn ich unter den Verwandten, an die ich gewöhnt war, meine Ängstlichkeit war so groß, dass sie mich im Gewohnten schon halb glücklich machte, um den runden Tisch im bekannten Zimmer saß und nicht vergessen konnte, dass ich jung und aus dieser gegenwärtigen Ungestörtheit zu großem berufen war. Ein Onkel, der gern auslachte, nahm mir endlich das Blatt, das ich nur schwach hielt, sah es kurz an, reichte es mir wieder, sogar ohne zu lachen, und sagte nur zu den anderen, die ihn mit den Augen verfolgten, »Das gewöhnliche Zeug.« Zu mir sagte er nichts. Ich blieb zwar sitzen und beugte mich wie früher über mein also unbrauchbares Blatt, aber aus der Gesellschaft war ich tatsächlich mit einem Stoß vertrieben. Das Urteil des Onkels wiederholte sich in mir mit schon fast wirklicher Bedeutung und ich bekam selbst innerhalb des Familiengefühls einen Einblick in den kalten Raum unserer Welt, den ich mit einem Feuer erwärmen müsste, das ich erst suchen wollte. Februar. Wie ich heute aus dem Bett steigen wollte, bin ich einfach zusammengeklappt. Es hat das einen sehr einfachen Grund. Ich bin vollkommen überarbeitet. Nicht durch das Büro, aber durch meine sonstige Arbeit. Das Büro hat nur insofern einen unschuldigen Anteil daran, als ich, wenn ich nicht hin müsste, ruhig für meine Arbeit leben könnte und nicht diese 6 Stunden täglich dort verbringen müsste, die mich besonders Freitag und Samstag, weil ich voll meiner Sachen war, gequält haben, dass sie es sich nicht ausdenken können. Schließlich, das weiß ich ja, ist das nur Geschwätz. Schuldig bin ich, und das Büro hat gegen mich die klarsten und berechtigsten Forderungen. Nur ist es eben für mich ein schreckliches Doppelleben, aus dem es wahrscheinlich nur den Irrsinn als Ausweg gibt. Ich schreibe das bei gutem Morgenlicht und würde es sicher nicht schreiben, wenn es nicht so wahr wäre und wenn ich sie nicht so liebte wie ein Sohn. Im Übrigen bin ich morgen schon wieder sicher beisammen und komme ins Büro, wo ich als erstes hören werde, dass sie mich aus ihrer Abteilung weghaben wollen. 19. Februar. Die besondere Art meiner Inspiration, in der ich glücklichster und unglücklichster jetzt um 2 Uhr nachts schlafen gehe, sie wird vielleicht, wenn ich nur den Gedanken daran ertrage, bleiben, denn sie ist höher als alle früheren, ist die, dass ich alles kann, nicht nur auf eine bestimmte Arbeit hin. Wenn ich wahllos einen Satz hinschreibe, zum Beispiel, er schaute aus dem Fenster, so ist er schon vollkommen. 26. März. Theosophische Vorträge des Dr. Rudolf Steiner, Berlin. Rhetorische Wirkung, behagliche Besprechung der Einwände der Gegner. Der Zuhörer staunt über diese starke Gegnerschaft, der Zuhörer gerät in Sorge. Völlige Versenkung in diese Einwände, als gäbe es sonst nichts. Der Zuhörer hält jetzt eine Widerlegung überhaupt für unmöglich und ist mit einer flüchtigen Beschreibung der Verteidigungsmöglichkeit mehr als zufriedengestellt. Dieser rhetorische Effekt entspricht übrigens der Vorschrift der devotionellen Stimmung. Dauerndes Anschauen der Fläche der vorgehaltenen Hand. Auslassen des Schlusspunktes. Im Allgemeinen fängt der gesprochene Satz mit seinem großen Anfangsbuchstaben beim Redner an, biegt sich in seinem Verlaufe, soweit er kann, zu den Zuhörern hinaus und kehrt mit dem Schlusspunkt zu dem Redner zurück. Wird aber der Punkt ausgelassen, dann weht der nicht mehr gehaltene Satz unmittelbar mit ganzem Atem den Zuhörer an. 28. März. Mein Besuch bei Dr. Steiner. Eine Frau wartet schon oben im zweiten Stock des Victoria-Hotels in der Jungmannstraße, bittet mich aber dringend, vor ihr hineinzugehen. Wir warten. Die Sekretärin kommt und vertröstet uns. In einem Korridordurchblick sehe ich ihn. Gleich darauf kommt er mit halb ausgebreiteten Armen auf uns zu. Die Frau erklärt, ich sei zuerst da gewesen. Ich gehe nun hinter ihm, wie er mich in sein Zimmer führt. Sein an Vortragsabenden wie gewichst schwarzer Kaiserrock, nicht gewichst, sondern nur durch sein reines Schwarz glänzend, ist jetzt bei Tageslicht, 3 Uhr Nachmittag, besonders auf Rücken und Achsel staubig und sogar fleckig. In seinem Zimmer suche ich meine Demut, die ich nicht fühlen kann, durch Aufsuchen eines lächerlichen Platzes für meinen Hut zu zeigen. Ich lege ihn auf ein kleines Holzgestell zum Stiefelschnüren. Tisch in der Mitte, ich sitze mit dem Blick zum Fenster, er an der linken Seite des Tisches. Auf dem Tisch Papiere mit ein paar Zeichnungen, die an jene der Vorträge über okkulte Physiologie erinnern. Ein Heftchen, Annalen für Naturphilosophie, bedeckt einen kleinen Haufen Bücher, die auch sonst herumzuliegen scheinen. Nur kann man nicht herumschauen, da er einen mit seinem Blick immer zu halten versucht. Tut er es aber einmal nicht, so muss man auf die Wiederkehr des Blickes aufpassen. Er beginnt mit einigen losen Sätzen. Sie sind doch der Dr. Kafka. Haben Sie sich schon länger mit Theosophie beschäftigt? Ich aber dringe mit meiner vorbereiteten Ansprache vor. Ich fühle, wie ein großer Teil meines Wesens zur Theosophie hinstrebt, gleichzeitig aber habe ich vor ihr die höchste Angst. Ich befürchte nämlich von ihr eine neue Verwirrung, die für mich sehr arg wäre, da eben schon mein gegenwärtiges Unglück nur aus Verwirrung besteht. Diese Verwirrung liegt in Folgendem. Mein Glück, meine Fähigkeiten und jede Möglichkeit, irgendwie zu nützen, liegen seit jeher im Literarischen. Und hier habe ich allerdings Zustände erlebt, nicht viele, die meiner Meinung nach den von Ihnen, Herr Doktor, beschriebenen hellseherischen Zuständen sehr nahe stehen, in welchen ich ganz und gar in jedem Einfall wohnte, aber jeden Einfall auch erfüllte, und in welchen ich mich nicht nur an meinen Grenzen fühlte, sondern an den Grenzen des Menschlichen überhaupt. Nur die Ruhe der Begeisterung, wie sie dem Hellseher wahrscheinlich eigen ist, fehlte doch jenen Zuständen, wenn auch nicht ganz. Ich schließe dies daraus, dass ich das Beste meiner Arbeit nicht in jenen Zuständen geschrieben habe. Diesem Literarischen kann ich mich nicht vollständig hingeben, wie es sein müsste, und zwar aus verschiedenen Gründen nicht. Abgesehen von meinen Familienverhältnissen könnte ich von der Literatur schon infolge des langsamen Entstehens meiner Arbeiten und ihres besonderen Charakters nicht leben. Überdies hindert mich auch meine Gesundheit und mein Charakter daran, mich einem im günstigsten Falle ungewissen Leben hinzugeben. Ich bin daher Beamter in einer sozialen Versicherungsanstalt geworden. Nun können diese zwei Berufe einander niemals ertragen und ein gemeinsames Glück zulassen. Das kleinste Glück in einem wird ein großes Unglück im zweiten. Habe ich an einem Abend Gutes geschrieben, brenne ich am nächsten Tag im Büro und kann nichts fertigbringen. Dieses Hin und Her wird immer ärger. Im Büro genüge ich äußerlich meinen Pflichten, meinen inneren Pflichten aber nicht. Und jede nicht erfüllte innere Pflicht wird zu einem Unglück, das sich aus mir nicht mehr rührt. Und zu diesen zwei nie auszugleichenden Bestrebungen soll ich jetzt die Theosophie als dritte führen? Wird sie nicht nach beiden Seiten hin stören und selbst von beiden gestört werden? Werde ich, ein gegenwärtig schon so unglücklicher Mensch, die drei zu einem Ende führen können? Ich bin gekommen, Herr Doktor, Sie das zu fragen, denn ich ahne, dass, wenn Sie mich dessen für fähig halten, ich es auch wirklich auf mich nehmen kann. Er hörte äußerst aufmerksam zu, ohne mich offenbar im Geringsten zu beobachten, ganz meinen Worten hingegeben. Er nickte von Zeit zu Zeit, was er scheinbar für ein Hilfsmittel einer starken Konzentration hält. Am Anfang störte ihn ein stiller Schnupfen, es rann ihm aus der Nase. Immerfort arbeitete er mit dem Taschentuch bis tief in die Nase hinein, einen Finger an jedem Nasenloch. August. Die Zeit, die jetzt verlaufen ist und in der ich kein Wort geschrieben habe, ist für mich deshalb so wichtig gewesen, weil ich auf den Schwimmschulen in Prag, Königssaal und Czernuschitz aufgehört habe, für meinen Körper mich zu schämen. Wie spät hole ich jetzt mit 28 Jahren meine Erziehung nach? Einen verspäteten Start würde man das bei einem Wettlaufen nennen. Und der Schaden eines solchen Unglücks besteht nicht vielleicht darin, dass man nicht siegt. Dieses Letzte ist ja nur der noch sichtbare, klare, gesunde Kern des weiterhin verschwimmenden, grenzenlos werdenden Unglücks, das einen, der man doch den Kreis umlaufen sollte, in das Innere des Kreises treibt. Übrigens habe ich auch vieles andere in dieser zum Teil auch glücklichen Zeit an mir bemerkt und werde es in den nächsten Tagen aufzuschreiben versuchen. 26. September. Der Zeichner Kubin empfiehlt als Abführmittel Regulin, eine zerstampfte Alge, die im Darm aufquillt, ihn zum Zittern bringt, also mechanisch wirkt, zum Unterschied von der ungesunden chemischen Wirkung anderer Abführmittel, die bloß den Kot durchreißen, ihn also an den Darmwänden hängen lassen. Er ist mit Hamsun bei Langen zusammengekommen. Er, Hamsun, feigst grundlos. Während des Gespräches, ohne dass er es unterbrochen hätte, hob er seinen Fuß aufs Knie, nahm vom Tisch eine große Papierschere und schnitt rundherum die Fransen seiner Hose ab. Schäbig angezogen, mit irgendeinem wertvolleren Detail, zum Beispiel Krawatte. Geschichten von einer Künstlerpension in München, wo Maler und Veterinärärzte wohnten. Die Schule der Letzteren war in der Nähe. Und wo es so verlottert zuging, dass die Fenster des gegenüberliegenden Hauses, von wo man eine gute Aussicht hatte, vermietet wurden. Um diese Zuseher zu befriedigen, sprang manchmal ein Pensionär auf das Fensterbrett und löffelte in Affenstellung seinen Suppentopf auf. Ein Erzeuger falscher Altertümer, der die Verwitterung durch Schrotschüsse erzeugte und der von einem Tisch sagte, jetzt müssen wir noch dreimal auf ihm Kaffee trinken, dann kann er ans Innsbrucker Museum weggeschickt werden. Kubin selbst, sehr stark, aber etwas einförmig bewegtes Gesicht. Mit der gleichen Muskelanspannung beschreibt er die verschiedensten Sachen. Sieht verschieden alt, groß und stark aus, je nachdem er sitzt, aufsteht, bloßen Anzug oder Überzieher hat. 27. September. Gestern auf dem Wenzelsplatz zwei Mädchen begegnet. Zu lange den Blick auf einer gehalten, während gerade die andere, wie sich zu spät zeigte, einen häuslich weichen, braunen, faltigen, weiten, vorn ein wenig offenen Mantel trug, zarten Hals und zarte Nase hatte, das Haar war in einer schon vergessenen Weise schön. Alter Mann mit locker hängenden Hosen auf dem Belvedere. Er pfeift. Wenn ich ihn anschaue, hört er auf. Schaue ich weg, fängt er wieder an. Endlich pfeift er, auch wenn ich ihn anschaue. Der schöne große Knopf, schön angebracht unten auf dem Ärmel eines Mädchenkleides. Das Kleid auch schön getragen, über amerikanischen Stiefeln schwebend. Wie selten gelingt mir etwas Schönes. Und diesem unbeachteten Knopf und seiner unwissenden Schneiderin gelingt's. Die Erzählerin auf dem Weg zum Belvedere, deren lebhafte Augen unabhängig von den augenblicklichen Worten zufrieden ihre Geschichte bis an ihr Ende überblickten. Mächtige halbe Halswendung eines starken Mädchens. 29. September. Goethes Tagebücher. Ein Mensch, der kein Tagebuch hat, ist einem Tagebuch gegenüber in einer falschen Position. Wenn er zum Beispiel in Goethes Tagebüchern liest, 11.01.1797, den ganzen Tag zu Hause mit verschiedenen Anordnungen beschäftigt, so scheint es ihm, er selbst hätte noch niemals an einem Tag so wenig gemacht. Reisebetrachtungen Goethes anders als die heutigen, weil sie aus einer Postkutsche gemacht und mit den langsamen Veränderungen des Geländes sich einfacher entwickeln, und viel leichter selbst von demjenigen verfolgt werden können, der jene Gegenden nicht kennt. ein ruhiges, förmlich landschaftliches Denken tritt ein. Da die Gegend unbeschädigt in ihrem eingeborenen Charakter dem Insassen des Wagens sich darbietet und auch die Landstraßen das Land viel natürlicher schneiden als die Eisenbahnstrecken, zu denen sie vielleicht im gleichen Verhältnisse stehen wie Flüsse zu Kanälen, so braucht es auch beim Beschauer keiner Gewalttätigkeiten und er kann ohne große Mühe systematisch sehen. Augenblicksbeobachtungen gibt es daher wenige, meist nur in Innenräumen, wo bestimmte Menschen gleich grenzenlos einem vor den Augen aufbrausen. 30. September. Noch Kubin. Die Gewohnheit, die letzten Worte des anderen auf jeden Fall in billigendem Tone nachzusprechen, wenn sich auch durch die daran gesponnene eigene Rede herausstellt, dass man mit dem anderen durchaus nicht übereinstimmt, ärgerlich. Im Anhören seiner vielen Geschichten kann man vergessen, was er wert ist. Plötzlich wird man daran erinnert und erschrickt. Es war davon die Rede, dass ein Lokal, in das wir gehen wollten, gefährlich sei. Er sagte, da gehe er nicht hin. Ich fragte ihn, ob er ängstlich sei. Darauf antwortete er und war zudem noch in mich eingehängt. Natürlich, ich bin jung und habe noch viel vor. Den ganzen Abend sprach er oft und meiner Meinung nach ganz ernsthaft von meiner und seiner Verstopfung. Gegen Mitternacht sah er aber, als ich meine Hand vom Tischrand hängen ließ, ein Stück meines Armes und rief, »Aber Sie sind ja wirklich krank!« Behandelte mich von da ab noch viel nachgiebiger und wehrte auch später den anderen, die mir zureden wollten, auch mit ins Bett zu gehen. Als wir uns schon verabschiedet hatten, rief er mir noch aus der Ferne zu, »Regolin!« 2. Oktober. Schlaflose Nacht. Schon die dritte in einer Reihe. Ich schlafe gut ein, nach einer Stunde aber wache ich auf, als hätte ich den Kopf in ein falsches Loch gelegt. Ich bin vollständig wach, habe das Gefühl, gar nicht oder nur unter einer dünnen Haut geschlafen zu haben, habe die Arbeit des Einschlafens von neuem vor mir und fühle mich vom Schlaf zurückgewiesen. Und von jetzt an bleibt es die ganze Nacht bis gegen 5, so dass ich zwar schlafe, dass aber starke Träume mich gleichzeitig wachhalten. Neben mir schlafe ich förmlich, während ich selbst mit Träumen mich herumschlagen muss. Gegen 5 ist die letzte Spur von Schlaf verbraucht. Ich träume nur, was anstrengender ist als Wachen. Kurz, ich verbringe die ganze Nacht in dem Zustand, in dem sich ein gesunder Mensch ein Weilchen lang vor dem eigentlichen Einschlafen befindet. Wenn ich erwache, sind alle Träume um mich versammelt, aber ich hüte mich, sie zu durchdenken. Gegen früh seufze ich in den Polstern, weil für diese Nacht alle Hoffnung vorüber ist. Ich denke an jene Nächte, an deren Ende ich aus dem tiefen Schlaf gehoben wurde und erwachte, als wäre ich in einer Nuss eingesperrt gewesen. Eine schreckliche Erscheinung war heute in der Nacht ein blindes Kind. Scheinbar die Tochter meiner Leitmeritzer Tante, die übrigens keine Tochter hat, sondern nur Söhne, von denen einer einmal den Fuß gebrochen hatte. Dagegen waren zwischen diesem Kind und der Tochter Dr. Ems Beziehungen, die, wie ich letzthin gesehen habe, auf dem Wege ist, aus einem hübschen Kind ein dickes, steif angezogenes kleines Mädchen zu werden. Dieses blinde oder schwachsinnige Kind hatte beide Augen von einer Brille bedeckt. Das linke unter dem ziemlich weit entfernten Augenglas milchgrau und rund vortretend, das andere trat zurück und war von einem anliegenden Augenglas verdeckt. Damit dieses Augenglas optisch richtig eingesetzt sei, war es nötig, statt des gewöhnlichen über das Ohr zurückgehenden Halters einen Hebel anzuwenden, dessen Kopf nicht anders befestigt werden konnte als am Wangenknochen, so dass von diesem Augenglas ein Stäbchen zur Wange hinunterging, dort im durchlöcherten Fleisch verschwand und am Knochen endete, während ein neues Drahtstäbchen heraustrat und über das Ohr zurückging. Ich glaube, diese Schlaflosigkeit kommt nur daher, dass ich schreibe. Denn so wenig und so schlecht ich schreibe, ich werde doch durch diese kleinen Erschütterungen empfindlich, spüre besonders gegen Abend und noch mehr am Morgen das Wehen, die nahe Möglichkeit großer, mich aufreißender Zustände, die mich zu allem fähig machen könnten, und bekomme dann in dem allgemeinen Lärm, der in mir ist und dem zu befehlen ich nicht Zeit habe, keine Ruhe. Schließlich ist dieser Lärm nur eine bedrückte, zurückgehaltene Harmonie, die freigelassen mich ganz erfüllen, ja sogar noch in die Weite spannen und dann noch erfüllen würde. Jetzt aber verursacht mir dieser Zustand neben schwachen Hoffnungen nur Schaden, da mein Wesen nicht genug Fassungskraft hat, die gegenwärtige Mischung zu ertragen. Bei Tag hilft mir die sichtbare Welt, in der Nacht zerschneidet es mich ungehindert. Immer denke ich dabei an Paris, in dem zur Zeit der Belagerung und später zur Kommune die dem Pariser bis dahin fremde Bevölkerung der nördlichen und östlichen Vorstädte in der Zeit von Monaten, förmlich von Stunde zu Stunde durch die verbindenden Gassen stockend wie Uhrzeiger in das Innere von Paris rückte. Mein Trost ist, und mit ihm lege ich mich jetzt nieder, dass ich so lange nicht geschrieben habe, dass ich daher dieses Schreiben in meine gegenwärtigen Verhältnisse noch nicht einordnen konnte und dass dies jedoch bei einiger Männlichkeit wenigstens provisorisch gelingen muss. Ich war heute so schwach, dass ich sogar meinem Chef die Geschichte von dem Kind erzählte. Jetzt erinnerte ich mich, dass die Brille im Traum von meiner Mutter stammt, die am Abend neben mir sitzt und unter ihrem Zwicker während des Kartenspiels nicht sehr angenehm zu mir herüberschaut. Ihr Zwicker hat sogar, was ich früher bemerkt zu haben, mich nicht erinnere, das rechte Glas näher dem Auge als das linke. Dritter Oktober. Die gleiche Nacht nur noch schwerer eingeschlafen. Beim Einschlafen ein vertikal gehender Schmerz im Kopf über die Nasenwurzel wie von einer zu scharf gepressten Stirnfalte. Um möglichst schwer zu sein, was ich für das Einschlafen für gut halte, hatte ich die Arme gekreuzt und die Hände auf die Schultern gelegt, sodass ich dalag wie ein bepackter Soldat. Wieder war es die Kraft meiner Träume, die schon ins Wachsein vor dem Einschlafen strahlen, die mich nicht schlafen ließ. Das Bewusstsein meiner dichterischen Fähigkeiten ist am Abend und am Morgen unüberblickbar. Ich fühle mich gelockert bis auf den Boden meines Wesens und kann aus mir heben, was ich nur will. Dieses Hervorlocken solcher Kräfte, die man dann nicht arbeiten lässt, erinnern mich an mein Verhältnis zur B. Auch hier sind Ergießungen, die nicht entlassen werden, sondern im Rückstoß sich selbst vernichten müssen. Nur dass es sich hier, das ist der Unterschied, um geheimnisvollere Kräfte und um mein Letztes handelt. Auf dem Josefsplatz fuhr ein großes Reiseautomobil mit einer fest aneinandersitzenden Familie an mir vorüber. Hinter dem Automobil ging mir mit dem Benzingeruch ein Luftzug von Paris über das Gesicht. Beim Diktieren einer größeren Anzeige an eine Bezirkshauptmannschaft im Büro. Im Schluss, der sich aufschwingen sollte, blieb ich stecken und konnte nichts als das Maschinenfräulein K. ansehen, die nach ihrer Gewohnheit besonders lebhaft wurde, ihren Sessel rückte, hustete, auf dem Tisch herumtippte und so das ganze Zimmer auf mein Unglück aufmerksam machte. Der gesuchte Einfall bekommt jetzt auch den Wert, dass er sie ruhig machen wird und lässt sich, je wertvoller er wird, desto schwerer finden. Endlich habe ich das Wort, Brandmarken und den dazugehörigen Satz, halte alles aber noch im Mund mit einem Ekel- und Schamgefühl, wie wenn es rohes Fleisch, aus mir geschnittenes Fleisch wäre. Solche Mühe hat es mich gekostet. Endlich sage ich es. Behalte aber den großen Schrecken, dass zu einer dichterischen Arbeit alles in mir bereit ist. Und eine solche Arbeit, eine himmlische Auflösung und ein wirkliches Lebendigwerden für mich wäre, während ich hier im Büro um eines so elenden Aktenstückes willen einen solchen glückesfähigen Körper um ein Stück seines Fleisches berauben muss.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Unter dem Titel Ansturm gegen die Grenze las Bodo Primus die zweite Folge aus den Tagebüchern von Franz Kafka. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. In der ARD-Audiothek finden Sie unter dem Suchwort Kafkas Kosmos eine große Anzahl an Kafka-Lesungen. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Seymour Jazz Rostock, der Name sagt alles. In der Nähe der Ostsee, über die Grenzen hinaussehen, auch über die Grenzen des Jazz. In diesem Jahr gibt es das einzigartige Festival bereits seit 17 Jahren. Das Ziel, ein kulturelles Highlight Norddeutschlands zu sein und Rostock als kultur- und fremdenfreundliche Stadt zu präsentieren, wurde bisher erfolgreich umgesetzt. Zum Beispiel 2023 im August mit dem Konzert der Marshall Cooper Brass Band, einer furiosen Truppe, die nach einem modernen New Orleans klingt, aber aus Mainz kommt. Das Konzert fand im Rostocker Zoo auf dem großen Veranstaltungsplatz statt, zwischen dem Polarium und dem Hausmaushaus. Mit dabei Katharina Münz, Gesang, Manuel Hillicke und Luitpold Hingerl an den Trompeten, Thomas Weiland, Posaune, Matthew Buckert am Sousaphon, Joe Reinhuber am Tenorsaxophon, Chris Schneider am Baritonsaxophon, Florian Schlechtriemen am Schlagzeug sowie DJ Mahmoud the First, der die Brassband in die futuristische Umlaufbahn schickt. Los geht's mit dem Stück Cooper Inferno.
Let's begin with a drum set.
Follow the bouncing bass.
Let's begin with a drum set.
Follow the bouncing bass. Follow the bouncing bass.
Okay, party people in the house.
I know you're gonna dig this.